Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wie könnte eine zeitgemäße Abiturprüfung im Fach Deutsch aussehen im Jahr 2030? Darüber sprechen heute Fachleute aus allen Bundesländern. Zum ersten Mal so ein Treffen dazu. Da geht es dann auch um so Fragen wie ja, vergleichbar gestaltete Abiturprüfungen, egal ob in Nord, Süd, Ost oder West. Und wir haben uns gefragt, wie ist das denn beim Beispiel deutsche Literatur? Braucht man da sowas wie einen Kanon? Irgendwas, worauf man sich einigen kann, was alle kennen und was das sein kann und dann ja auch noch was Zeitgemäßes. Interessanterweise liest man dann über diese Veranstaltung in Leipzig, dass deutschlandweit fast 200 literarische Werke auf der Lektüreliste der gymnasialen Oberstufe stehen, die Schnittmenge aber fast leer ist. Nur der Faust wird in 15 von 16 Ländern gelesen. Das ist natürlich nicht viel. Brauchen wir einen anderen Kanon oder überhaupt einen? Stefan Poromka ist Autor und Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der UdK Berlin. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend.
Brauchen wir sowas, einen Kanon? Wir haben ja offensichtlich gar keinen so richtig in der Schule.
Naja, über Kanon wird ja immer viel gestritten. Aber auch, dass darüber gestritten wird, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also Kanon ist ja tatsächlich dazu da, dass sich alle oder wir auf etwas beziehen können, was wir dann auch tatsächlich alle kennen und von dem wir dann auch zur Not abweichen können. Mhm. Und die Idee ist natürlich, dass, also wenn man jetzt so Abiturjahrgänge sieht, dass man wirklich denkt, oh, Wahnsinn, ja, die 2019 Abitur gemacht haben oder 2020, die haben wirklich einfach alle dieses Buch gelesen und haben sich alle darüber Gedanken gemacht. Und auch das Schöne, wenn die sich mal treffen, dann können Sie zumindest über dieses Buch sprechen.
Mhm. Und darf das dann aber sich auch oder muss sich das verändern und wandeln? Also eben Faust ist so eins, was eben bei allen noch draufsteht und was, ob sie es müssen oder nicht, viele sicher in der Schule dann gehabt haben. Aber muss sich sowas wandeln? Brauchen wir da modernere Ideen?
Naja, also ich glaube, es wandelt sich schon längst. Allein der Hinweis darauf, dass es mittlerweile 200 literarische Werke gibt, also verschiedene, die eben in den Oberstufen gelesen werden, zeigt ja, dass da wirklich eine Menge in Bewegung geraten ist. Vielleicht auch schon so weit in Bewegung, dass die Sachen so auseinandergehen. Also von daher wäre ich jetzt gar nicht so skeptisch. Ich denke eher, wer immer mit Lehramtsausbildung auch zu tun hat, wer immer mit Kultusministerien zu tun hat, der weiß einfach, diese Mühlen mahlen so wahnsinnig langsam. Diese Konferenz, mit der wir hier zu tun haben, kümmert sich erstmal um das Abitur im Jahr 2030. Das heißt, im Grunde brauchen wir 100 Jahre, bis so die Gegenwartsliteratur dann wieder angekommen ist und dann gehört sie eigentlich auch schon wieder zu den Klassikern.
Hm. Im Prinzip erleben Sie an der Universität ja dann die, die kommen und irgendwas vorher mitgenommen haben aus dem Abitur. Ist das, haben Sie diesen Eindruck, weil eben es diese große Zahl an 200 unterschiedlichen Sachen gibt, die man dann machen kann oder auch nicht, dass da eine gewisse Beliebigkeit zu Ihnen kommt?
Ach, also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Es gibt sozusagen die Lektüre-Substanz, das sind die Werke, die konkret gelesen werden, und es gibt die Lektüre-Kompetenz. Und es hat so eine Verschiebung stattgefunden, und zwar von der Lektüre-Substanz hin zur Lektüre-Kompetenz. Das heißt, eigentlich geht es mittlerweile wirklich mehr darum, den Schülern und Schülerinnen in der Oberstufe sozusagen wie überhaupt beizubringen, zu lesen, also Literatur zu lesen, sich dafür zu interessieren, auch mal in Zeitungen zu gucken und auch im Netz nach Literatur zu suchen oder nach Literaturrezension, also auch ein Interesse zu wecken. Da ist es eigentlich gar nicht so wichtig, also ob die jetzt den Faust gelesen haben oder ob die durch Effi Briest durchgequält worden sind oder ob sie Slam-Poetry gemacht haben. Eigentlich geht es wirklich darum, um die zu aktivieren und zu inspirieren. Und wenn man an der Universität dann auf Leute trifft, die aktiviert und inspiriert sind, dann klar, klatscht man natürlich in die Hände vor Freude.
Also man muss wissen, irgendwie, wie man damit umgeht. Braucht man trotzdem aber so ein bisschen was, auch wenn wir es vielleicht gar nicht Kanon nennen, aber so ein bisschen was, Sie haben gesagt, was irgendwie, was vielleicht die Schüler dann gleichzeitig kennen und darüber auch sprechen können. Aber darüber hinaus brauchen wir dann doch irgendwas, worauf wir uns einigen, damit dann nicht die Gefahr von anderer Seite ist, dass andere sagen, naja, dann ist es ja eigentlich auch ganz beliebig, dann können wir es ja gleich ganz sein lassen und uns lieber auf Mathe konzentrieren.
Ja, ich glaube, also diese Kanon-Diskussionen sind eben immer wichtig und ich glaube ja auch, dass man den Schülerinnen und Schülern auch in den Oberstufen klar machen muss, dass um diesen Kanon gestritten wird. Also dass das nicht einfach Texte sind, die drinstehen und Klappe zu und fertig, sondern dass es selbst wiederum Aushandlungsprozesse sind, ja, wo Leute bestimmen darüber, was gelesen wird und was nicht. Also eigentlich müsste man den Schülerinnen also nicht nur das Lesen beibringen, sondern gleichzeitig eine kritische Perspektive darauf. Also warum sollte das jetzt nicht gelesen werden und eigentlich was anderes? Und was wird eigentlich, wenn sowas eingeschlossen wird, was wird dann eigentlich alles ausgeschlossen?
Und würden Sie sagen, das ist ja dann mal ein Problem mit der Vergleichbarkeit, weil dann einer vielleicht ja Glück hat und irgendwie an der Schule war, wo es gut gelaufen ist und der andere eben überhaupt nicht?
Ja klar, das ist das allergrößte Problem. Ich glaube, darum wird auch gekämpft, richtig. Ja? Also einerseits sozusagen Vielfalt zu gewährleisten, andererseits eben Vergleichbarkeit und zu sagen, wenn wir müssen oder die müssen ja die Leute bewerten einfach. Und das hat ja Folgen, auch biografische Folgen, ob man Studienplätze bekommt oder nicht. Und das darf man dann auch nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Brauchen wir einen Literaturkanon fürs Abitur? Gedanken dazu von Stefan Poromka, Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der UdK Berlin. Dankeschön.
Gerne.